Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. In Gesprächen teilen Fachexpertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Vorausgehört, Neues für die Ausbildungspraxis. Mein Name ist Daniel Garcia González. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung und moderiere die heutige Sendung. Im Rahmen unseres Themenschwerpunktes Immersive Medien in der beruflichen Bildung stellen wir heute ein Projekt aus dem BMBF-Förderprogramm Digitale Medien in der beruflichen Bildung vor. Die Rede ist von Vigatu. Das steht für virtueller Gastro-Tutor und ist ein Projekt, in dem eine VR-Lernumgebung entwickelt worden ist, mit der das Wissen sowie die Fertigkeiten zur Durchführung einer Darmspiegelung erlernt werden können. Mit der Software sowie einer VR-Brille kann in einem virtuellen Koloskopieraum die Vorbereitung der Geräte und des Patienten zur Untersuchung, die Sedierung, das Management von Komplikationen sowie die Durchführung einer Vorsorge-Dickdarmspiegelung simuliert werden. Dazu haben wir uns die beiden Projektverantwortlichen, Frau Dr. Monika Engelke und Dr. Alexander Hahn, eingeladen, die die Entwicklung des Projektes, Herausforderungen bei der Anwendung sowie die Transfermöglichkeiten einmal näher vorstellen werden. Damit übergebe ich das Wort an Sie beide. Schön, dass Sie heute dabei sind. Stellen Sie sich und Ihre Rollen in dem Projekt gerne einmal selbst kurz vor.
Ja, mein Name ist Dr. Monika Engelke. Ich bin promovierte Pflegewissenschaftlerin und arbeite in diesem Projekt tatsächlich eben mit dem Fokus auf die Pflege mit. In der Endoskopie arbeiten ja Ärztinnen und Pflegende zusammen und da war es eben auch sehr wichtig, diese Rolle der Pflegenden in dem Vigatu-Projekt nicht zu vergessen.
Mein Name ist Alexander Hahn. Ich bin Oberarzt am Uniklinikum Würzburg in der Gastroenterologie und bin auch mit in dem Projekt beteiligt. Ziel des Projektes war es, pflegende Ärztinnen und Ärzte die Endoskopie beizubringen, richtig ein Endoskopietraining zu ermöglichen, und nicht dabei sind, aber sehr wichtig für das Projekt, die Professorin Tina Seufert von der Abteilung für Lehr- und Lernforschung an der Uni Ulm, der Professor Timo Rupinski, der die Abteilung Visual Computing und Design leitet, und die Firma 3D aus München, welche die 3D-Grafiken für unser Projekt erstellt hat.
Jetzt haben Sie gesagt, es geht darum, ein Endoskopietraining zu ermöglichen. Was ist aber das Besondere an diesem Endoskopietraining in dem Projekt Vigatu? Wodurch zeichnet sich das aus?
Ja, das Witzige ist, man kann es nicht anfassen, denn es ist ein virtuelles Training. Ein Training, das komplett in einer virtuellen Umgebung mittels Virtual Reality passiert. Dazu braucht man diese Virtual Reality Headsets und befindet sich dann plötzlich in dieser künstlichen Welt und kann dort alles von der Patientenbegrüßung bis zur Patientenentlassung trainieren.
Sie haben dabei, habe ich gelesen in der Projektbeschreibung, einen bestimmten Ansatz auch verfolgt. Der nennt sich Cognitive Apprenticeship Ansatz. Könnten Sie den vielleicht mal kurz erläutern und auch sagen, warum der wichtig ist bei diesem Projekt?
Ja, genau, den haben wir gewählt. Das ist so ein Ansatz aus der Ausbildung im Handwerk oder ist an diesen Ansatz angelehnt. Und es geht eben darum, praxisnahe Aufgaben zu lehren und für die andere Seite diese zu lernen. Und da gibt es verschiedene Stufen, in denen vorgegangen wird. Das erste ist die Stufe des Modeling. Da wird sozusagen das, was man später selber ausführen soll, zunächst einmal gezeigt und in ganz kleinen Schritten sozusagen demonstriert. Im nächsten Schritt gibt es das Coaching und Scaffolding. Das ist das begleitete Lernen. Da gibt dann derjenige, der sozusagen der Anleiter ist, nur noch Tipps und sagt, was halt wie zu tun ist. Im nächsten Schritt geht es um Articulation und Reflection. Da soll der Lernende selbst über das Problem und die Lösung zu diesem Problem nachdenken und sich bewusst machen, was die einzelnen Schritte beinhalten. Und in der Explorationsphase ist es dann so, dass diese neuen Wissensdinge, die man gelernt hat, eben ausprobiert werden. Und genau so haben wir das eben in diesen Stufen auch für unsere virtuelle Realität und das Erlernen von endoskopischen Untersuchungen bzw. der Vorbereitung Vorbereitung und der Nachbereitung solcher Untersuchungen angedacht. Das bedeutet dann eben tatsächlich, dass man in Stufen lernen kann. Also zunächst wird im Präsentationsmodus alles ganz genau gezeigt, genau beschrieben, was die einzelnen Dinge, die meinetwegen in dieser virtuellen Realität vorkommen, was das alles so ist, also das Endoskop, die Ventile, was man damit machen soll. Im nächsten Schritt hat man dann eben die Möglichkeit, dass einem der Tutor, der in diesem Spiel eben vorkommt, noch Tipps gibt, was man jetzt als erstes machen soll und wie man es macht. Und im letzten Schritt, das ist dann der freie Modus, also da kann man dann eben als derjenige, der schon ein bisschen angelernt ist und schon sicherer ist, die Dinge ganz selber durchführen und kann sich nur gegebenenfalls noch Hilfe dazu holen, wenn man merkt, man kann die Aufgabe in der virtuellen Realität nicht erledigen. Das sind so die verschiedenen Stufen und der Kognitive-Apprenticeship-Ansatz.
Also eine schrittweise Anleitung zur Selbstständigkeit letztendlich, wie ich das verstehe. Jetzt haben Sie gerade ja beide auch schon gesagt, es handelt sich hier um ein virtuelles Lernszenario. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die Vorteile eines so geschützten virtuellen Settings im Vergleich zur konventionellen Kompetenzvermittlung, vor allem jetzt auch am Beispiel der Endoskopie?
Wenn ich darauf antworten darf, was die Kollegin gerade eben beschrieben hat, klingt nach einer traumhaften Weiterbildung. Man darf alles üben und das Ganze komplett risikoarm. Derzeit ist leider die Ausbildung sehr, man lehrt alles am Patienten. Und der Ausbilder oder die Ausbilderin, die steht neben einem und bringt einem die Sachen bei. Aber das ist natürlich limitiert, zum einen durch den Patientenkomfort. Es ist natürlich zeitlich limitiert. Man lernt auch nur das, was in dem lokalen Zentrum behandelt wird. Das heißt, wenn spezielle Erkrankungsbilder, weil sie zu komplex sind, an größeren Zentren behandelt werden, so kommt man mit diesen Erkrankungsbildern niemals in Kontakt. Darüber hinaus ist der Ausbilder oder die Ausbilderin hat häufig, zumindest im ärztlichen Bereich, keine spezielle didaktische Ausbildung, sondern es ist quasi Glückssache, ob man an jemanden gerät, der es sehr gut dieses Wissen weitergeben kann.
Ja, und dann hat es natürlich auch etwas mit der Patientensicherheit einfach zu tun. Wenn wir unsere Kolleginnen und Kollegen direkt am Patienten etwas lernen lassen, ist es natürlich für die Patientensicherheit nicht gut. Zudem dauert die Untersuchung ja dann auch entsprechend länger, beziehungsweise aus Sicht der Pflege würde die Vorbereitung auf die Untersuchung natürlich auch tatsächlich viel länger dauern, sodass man da eben sagen kann, wenn das alles im Vorfeld schon gelernt ist, kann die Untersuchung schneller anfangen und kann sie eben auch schneller durchgeführt werden. Und das ist dann schlussendlich sowohl für den Patientenkomfort als auch für die Sicherheit wichtig. Vielleicht noch die Anmerkung, natürlich gibt es in der Pflege tatsächlich eine Ausbildung, mit der man didaktisch dann an den Lehrling herantreten kann. Eine Praxisanleiter-Weiterbildung gibt es in der Pflege. Aber auch dort merken wir eben, dass nicht alle Kollegen in den Abteilungen diese entsprechenden Praxisanleiter tatsächlich vor Ort haben. Also auch für uns in der Pflege ist das ungemein wichtig, so ein Tool nutzen zu können.
Und wenn ich da nochmal einhaken kann, in der Endoskopie gibt es bereits Simulatoren, die man verwenden kann für die Weiterbildung. Diese sind aber bei weitem nicht so verbreitet und sind sehr teuer. Also die kosten schon teilweise über 100.000 Euro. Und bei der Tatsache, dass jedes halbe Jahr wahrscheinlich nur ein Arzt oder Ärztin in so einer Endoskopie weitergebildet wird, lohnt sich für kleinere Zentren die Anschaffung eines solchen Simulators nicht. Neben der Tatsache, dass dieser ja lediglich die Intervention an sich übt und nicht, wie es bei uns das Ziel war, die gesamten Inhalte um die Intervention herum, von der Begrüßung des Patienten, wie gesagt, bis zur Verabschiedung.
Sie hatten da ja gerade auch schon mal verschiedene Schritte dieses Prozesses abgebildet. Können Sie das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter ausführen? Welche Inhalte werden denn da gebündelt in dieser Lernumgebung? Und gibt es vielleicht auch verschiedene Lernszenarien oder kann man sich so eine Endoskopie in verschiedenen Teilschritten als einzelne Szenarien vorstellen? Wie genau sieht das aus?
Im Endeffekt ist unser Szenario an die derzeitig gültigen Leitlinien angelehnt. Und das ist auch wahrscheinlich mit die wichtigste Botschaft. Wir haben Leitlinien, welche uns dieses Vorgehen sehr standardisiert empfehlen. Und dazu gehört zum einen, dass der Patient begrüßt werden soll und dass im Anschluss bestimmte Sachen überprüft werden sollen, dass fällt alles unter dem sogenannten Sign-in-Prozess. Das heißt also, die Patientenidentität muss überprüft werden. Das muss überprüft werden, was jetzt geplant ist. Dann nach diesem Sign-in werden sämtliche Geräte auf Funktionalität überprüft und genau das bringen wir bei. Dann werden die Geräte aufgebaut und dann wird noch einmal, setzt sich das Team zusammen, das ist das sogenannte Team-Timeout, und es wird geschaut, ob es spezielle Risikofaktoren gibt für den Eingriff. Also sprich, Risiko, kommt es zu einem risikoreichen Eingriff oder anders gesagt, bringt der Patient Erkrankungen mit, die ein Risiko bei der Intervention bedeuten können. Und dann haben wir ein Modul, welches in diesem Fall die Dickdarmspiegelung widerspiegelt. Das heißt also, man kann mit einem virtuellen Dickdarmspiegelungsgerät, also einem Koloskop, die Untersuchung durchführen, einschließlich der Sedierung. Denn in Deutschland ist es so, dass die Sedierung durch die Pflegekräfte durchgeführt wird. Und bei dieser Sedierung kann es ebenfalls zu Komplikationen kommen. Dementsprechend haben wir auch ein Modul zum Thema Komplikationsmanagement. Und wenn jetzt die Untersuchung erfolgreich war, wird dann zum Schluss dann noch das Sign-out ausgefüllt, wo dann nochmal spezielle Punkte ausgefüllt werden, direkt nach Ende der Untersuchung.
Genau, und bei der Gelegenheit ist uns dann bei der Herstellung der Software aufgefallen, dass es sinnvoll sein kann, dass Menschen, die sich noch überhaupt nie so richtig mit Endoskopie beschäftigt haben oder auch noch nicht so lange dort arbeiten, dass es für die sinnvoll sein kann, sich im Vorfeld erstmal theoretisches Wissen darüber anzueignen. Und so sind wir zu der Idee gekommen, auch noch gleichzeitig eine Lehr-Lern-Plattform mitzunutzen, die bei uns eben die Moodle-Plattform ist. Es gibt da auch noch andere Sachen auf dem Markt wie Elias oder so. Was. Aber wir nutzen halt eine Moodle-Plattform. Da haben wir ganz viele verschiedene Präsentationen zu unterschiedlichen Themen, die diese verschiedenen Module bedienen, die Herr Hahn gerade beschrieben hat, die das ausführen sozusagen. Da können diejenigen, die sich interessieren, dort zunächst diese Module ansehen, beziehungsweise sollen sogar einen Pre-Test und einen Post-Test machen, damit man auch so ein bisschen sehen kann, haben sie vorher schon gewisses Wissen gehabt, konnten sie dieses zum Ende hin im Posttest auch steigern. Das ist halt so eine Sache, die man ja auch manchmal im Verlauf eines Projektes erst feststellt, dass bestimmte Dinge vielleicht doch sinnvoll sind, um diejenigen, die dann so eine virtuelle Realität betreten, auch gut vorzubereiten, damit die überhaupt wissen, wo sollen sie jetzt in diesem unendlichen Raum hinschauen. Und da eben auch nochmal die Idee, nicht nur etwas irgendwo liegen zu haben, sondern auch so Sachen wie Signaling oder Prompts zu betreiben. Also da tatsächlich dann nochmal so Ausrufezeichen an den Stellen zu haben in der virtuellen Realität, wo der Teilnehmende jetzt gerade hingucken soll. Oder auch mal noch irgendwie ein auditives Signal zu setzen. Denk doch dran, du wolltest jetzt das und das machen. Weil das haben wir eben tatsächlich festgestellt, dass das für jemanden, der sich vielleicht noch nie in der virtuellen Realität bewegt hat, doch sehr schwierig ist zu verstehen, worauf er sich im nächsten Schritt konzentrieren muss.
Also diese Erkenntnisse haben sich aus dem Prozess heraus auch ergeben. Wie sahen denn Ihre Erfahrungen allgemein aus bei der Erprobung der Anwendungen? Sie haben ja da gerade schon ein bisschen geschildert, dass solche Erkenntnisse eben da zutage gefördert wurden. Wie hat sich das denn in der Praxis gezeigt?
Wir hatten uns dieses Projekt initial überlegt, weil wir den Eindruck hatten, dass ein Bedarf besteht, diese Weiterbildungsform zu verbessern. Und wir haben daher, um ein bisschen auch den Bedarf zu evaluieren, eine Umfrage gestartet und diese Umfrage an Kollegen und Freunden weitergeleitet. Plötzlich boten immer mehr Leute an, diese Umfrage in andere Sprachen zu übersetzen und es kamen immer mehr Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte dazu, die teilnehmen wollten, sodass wir dann im Endeffekt diese Umfrage 613 Befragte hatten aus 130 Zentren in 10 Ländern. Und damit haben wir festgestellt, dass die erste Erfahrung, die wir gemacht haben, mit dem damals noch nicht vorhandenen Simulator war, dass einfach der Bedarf da ist und die Leute diesen Simulator haben wollen und daran partizipieren wollen. Wir haben dann die ersten Versionen fertiggestellt und dort bereits auf einem nationalen Kongress getestet. Und da haben schon an einem oder an zwei Tagen 71 Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte aus 43 Zentren in Deutschland teilgenommen. Und Wir haben dann, wie schon beschrieben, man muss das am besten gesehen haben, um sich das vorzustellen. Also die haben dann diese Formulare ausgefüllt online, haben dann den Endoskopieturm aufgebaut, haben den Patienten sediert, haben auch ein paar Komplikationen natürlich verursacht. Und unterm Strich, das ist dann quasi die zweite Studie, die wir in dem Projekt durchgeführt haben, unterm Strich zeigte sich, dass ich glaube, ca. 75% der Probanden und Probandinnen den Simulator als sehr realistisch betrachtet haben. Und ich glaube, um die 60% haben ihn auch noch als sehr nützlich betrachtet. Das heißt also gute Ergebnisse. Wir haben aber auch sehr viel konstruktives Feedback bekommen, wie man den Simulator noch verändern kann.
Wie sah das aus?
Also eine Sache, die ist jetzt sehr spezifisch. Ich weiß nicht, ob das jemand, der vielleicht nicht so in diesem Metier arbeitet, verstehen kann. Aber ein Hinweis war eben, dass wir immer die Blutdruckmanschette und den venösen Zugang an demselben Arm konnte man ihn legen. Und wenn jetzt sich die Blutdruckmanschette aufpumpt, dann ist der Zufluss vermindert aus dem venösen Zugang in Richtung des Körpers. Sodass also, wenn ich gleichzeitig bei einer Blutdruckmessung meinetwegen etwas zum Schlafen nachspritze, dieses Mittel gar nicht richtig in den Kreislauf gelangen kann, weil ja die Blutdruckmanschette praktisch diesen Blutfluss in den Körper verhindert. Der perivere venöse Zugang ist praktisch unterhalb der Blutdruckmanschette angelegt und dadurch funktioniert das nicht. Und das ist praktisch jedem Probanden aufgefallen und wurde uns dann in den offenen Rückmeldungen praktisch, ja, ich würde sagen, in 80% der Fälle zurückgemeldet. Da sieht man aber auch, wie genau die Kollegen eben so Dinge nachvollziehen und sagen, also in der Realität wäre das aber auf keinen Fall vorgekommen.
Eine andere Anekdote, die wir dabei erlebt haben, ist, dass das ist ja ein interdisziplinäres Team. Das heißt, Ärzte, Ärztinnen und Informatiker, Pflegekräfte arbeiten alle zusammen. Und wir haben festgestellt, dass viele Probanden am Anfang Probleme hatten, den Sauerstoff aufzudrehen. Es kam zu Sauerstoffabfall, Sättigungsabfall beim Patienten, was eine echte Komplikation ist. Und die Ursache dafür war, dass im Computer, wenn man dort etwas aufdrehen möchte, ist es meistens ein Slider, den man von links nach rechts bewegt. Und das heißt, auch in unserer VR-Simulation drehte man den Sauerstoff auf, indem man den Slider von links nach rechts bewegt. Jedoch ist es in Realität so, wie schon erwähnt, man dreht den Sauerstoff auf. Das heißt, alle haben probiert, diesen Slider zu drehen, was natürlich intuitiv ist, aber nicht funktioniert hat. Und da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, doch bitte einen Drehknopf in der virtuellen Realität einzubauen, anstatt einen Slider. Ich denke, das wird auf jeden Fall Komplikationen vermeiden. Vielleicht auch zum Thema Transferleistung wird es von Vorteil sein, dass dann später niemand probiert, den Knopf von links nach rechts zu bewegen, anstatt ihn zu drehen.
Das finde ich tatsächlich ein sehr spannendes und schönes Beispiel auch für die Möglichkeiten beziehungsweise dann auch eben die Grenzen beziehungsweise die Herausforderungen, vor die man gestellt wird im virtuellen Raum. Darauf würde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Tatsächlich haben Sie aber mit Transfermöglichkeiten gerade ein ganz gutes Stichwort geliefert, Herr Dr. Hahn. Spannend fand ich jetzt auch, dass Sie von einem überregionalen Bedarf gesprochen haben und so wie Sie es geschildert haben, da ja auch universelle Einsatzmöglichkeiten mit so einem entwickelten Angebot bestehen. Welche Pläne gibt es denn diesbezüglich, die Inhalte der Lernplattform, die VR-Simulation zu verstetigen beziehungsweise auch möglichst universell einsetzbar zu machen?
Also was wir von Anfang an gesagt haben, ist, dass am Ende von diesen BMWF-geförderten Projekten kein Monolith stehen soll. Das heißt also eine Simulation, die in sich geschlossen zwar funktioniert, aber nicht mehr weiterentwickelt werden kann. Das heißt, wir sehen als Voraussetzung für den Transfer auch die Freigabe des Source Codes. Das heißt, wir wollen, dass die gesamte Plattform als Open Source freigegeben wird und der Professor Timo Rupinski hat da bereits zugestimmt. Das heißt, wir arbeiten jetzt zum einen daran, diese gesamte Entwicklungsumgebung freizugeben und stehen noch in den Verhandlungen mit der Firma 3D, dass wir auch die 3D-Grafiken so weit wie nur möglich veröffentlichen können, damit andere Gruppen diese Plattform aufgreifen können, um sie zum einen inhaltlich aktuell zu halten und zum anderen durch zusätzliche Module zu ergänzen. Open Educational Resource ist das eine Stichwort. Zum anderen stellen wir fest, dass bei dem derzeitigen Pflegemangel immer mehr Pflegende in der Endoskopie aktiv sind, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und wir haben da schon frühzeitig die Schritte eingeleitet, um mit einfachen Mitteln die Inhalte von Deutsch zu anderen Sprachen zu übersetzen, sodass dann mit wenigen Mausklicks die gleiche Simulation entsteht, aber mit einer anderen Sprache. Und das sind so die zwei, meiner Meinung nach, wichtigen Faktoren, also Open Source, und das andere ist quasi mit verschiedenen Sprachen die Anwendung anbieten.
Ja, da würde ich auch gerne nochmal ansetzen. Natürlich ist das die eine Möglichkeit, dieses Ganze noch zu verstetigen. Und mir würde eben tatsächlich gerade auch für die Pflegenden vorschweben, dass man das sozusagen als Add-on in die Weiterbildung mit aufnehmen kann. Also wir haben ja tatsächlich ganz oft Kurse hier bei uns an der Weiterbildungsstätte, die dann tatsächlich diese Anwendung auch immer wieder in aktualisierter Form dann nutzen können und so eben dann auch die Verstetigung gewährleistet ist.
Aus ärztlicher Sicht wäre an dem Punkt natürlich, wenn ich nochmal auf den ersten Punkt nochmal eingehen kann, den ich erzählt habe, so ein Simulator, den man kaufen kann, kostet über 100.000 Euro. So eine Virtual Reality Brille kostet nur 400 bis 500 Euro. Und wenn wir die Software also Open Source freigeben, ist das Potenzial sehr groß, dass die Zentren, die Weiterbildung in Deutschland betreiben, und das sind sehr, sehr viele Zentren, sich jeweils eine eigene VR-Brille kaufen und dann unsere kostenfreie Software aufspielen, um dann, wenn einmal alle 6 Monate ein neuer Auszubildender startet, eine Brille aufzusetzen, damit er oder sie dann die Simulation erleben kann.
Das klingt ja durchaus nach sehr guten Einsatzmöglichkeiten beziehungsweise auch Adaptionsmöglichkeiten. Die VR-Simulation ist natürlich jetzt sehr fachspezifisch oder auf den Bereich Gesundheitswesen, vielleicht um etwas allgemeiner das auszudrücken, ausgerichtet. Wäre es aus Ihrer Sicht möglich oder können Sie sich vorstellen, dass man die hier entwickelten Ergebnisse und auch die gewonnenen Erkenntnisse branchenübergreifend einsetzbar macht? Und wenn ja, wie könnte das gut gelingen?
Ich denke, die Voraussetzungen dafür sind gegeben, wenn die Software als Open Source freigegeben wird. Denn andere Fachrichtungen können unsere Lehr-Lernkonzepte einfach übertragen auf andere Anwendungsfälle. Im Endeffekt ist das, was wir erschaffen haben, lediglich ein Content-Management-System, wo Inhalte für Virtual Reality erstellt werden können. Und dieses Content-Management-System deckt verschiedene Use-Cases ab, die wir definiert haben. Und ich denke, diese passen sehr gut auch auf andere Weiterbildungsbereiche. Sei es jetzt jemand, der etwas Verwandtes macht, wie zum Beispiel eine Lungenspiegelung, also Bronchoskopie. Aber es gibt natürlich auch denkbare Szenarien wie Üben von Interventionen im medizinischen Bereich, wie Knochenmarkspunktion, Auswertung von Blutausstrichen, Legen von Kathetern. Also all diese Szenarien können in virtuellen Umgebungen abgedeckt werden. Und diese Gamifizierung dieser Szenarien, die wir bei uns implementiert haben, hat das Potenzial, dass man nicht nur etwas abbildet, sondern das Lernen auch noch stufenweise geschieht, wie meine Kollegin Frau Engelke erzählte, und dass es dann auch noch Spaß bringt, dadurch, dass da dann immer die Herausforderungen immer höher werden mit jeder Stufe.
Jetzt würde ich nochmal auf dieses schöne Beispiel mit dem Drehregler für den Sauerstoff zu sprechen kommen. Hatte ich ja gerade auch schon angedeutet. Das macht für mich nochmal besonders deutlich, vor was für Herausforderungen man da auch gestellt wird. Ganz allgemein gefragt, wo sehen Sie beide in diesem Hinblick die größten Potenziale digitaler Technologien und wo eben auch die Grenzen, wenn wir an dieses Beispiel von eben denken?
Ich denke, der Drehregler zeigt so ein bisschen auch ein Problem der Interaktion in Virtual Reality. Wir haben keine Haptik. Man hat lediglich die Controller in der Hand und muss quasi mit einem artifiziellen Eingabeinstrument hantieren. Und dementsprechend hat es bestimmte Grenzen, was man beibringen kann. Aber ich denke, anstatt lange darüber nachzudenken, man kann jetzt das Gefühl des Endoskops, wenn man nach vorne schiebt, nicht wirklich widerspiegeln, sollte man sich lieber auf die Fähigkeiten fokussieren, die da sind. Und es ist zum Beispiel, theoretische Inhalte sehr gut beizubringen oder bestimmte Sequenzen, die man nacheinander abarbeiten muss, beizubringen. Und genau das machen wir. Also man darf zum Beispiel die Gaszufuhr bei so einem Endoskop nicht einschalten, bevor nicht alle Ventile drauf sind, weil ansonsten sprudelt das Wasser aus dem Endoskop raus. Und gerade solche Sequenzen kann man in VR sehr schön beibringen, auch ohne das Verständnis für das Klicken des Ventils, wenn es in dem Endoskop einrastet.
Genau, das heißt also, man kann sagen, dass diese virtuelle Realität sicherlich ein super gutes Add-on ist und eben auch ermöglicht, Menschen, die in Kliniken arbeiten, wo bestimmte Sachen nicht vorkommen, das mal auszutesten. Dann ja auch noch praktisch zeitunabhängig, also immer dann, wenn man gerade Zeit hat, und auch ortsunabhängig. Wir hatten uns ja jetzt gerade darüber unterhalten, dass wir es auch in den Weiterbildungen einsetzen können. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, ich schaffe mir ein Headset für 400, 500 Euro an, als entweder Einzelperson, weil ich mich so sehr dafür interessiere, oder als Weiterbildungsstätte, dann kann ich mir eben diese Software dazu holen und kann das dann eben auch ortsunabhängig machen. Das war ja auch so eine Idee, die das Projekt am Anfang vorangetrieben hat, orts- und zeitunabhängig agieren zu können.
Ich denke, das kann das gesamte Berufsbild attraktiver machen. Es kann Weiterbildung attraktiver machen. Und wir sehen ja, Sie sehen anhand von der Umfrage, die wir durchgeführt haben, eigentlich will jeder gerne mal in dieser virtuellen Welt mal sein und Sachen ausprobieren. Und das Ganze können wir ermöglichen. Die Hürden dafür waren auf jeden Fall nicht niedrig. Wie gesagt, ein großes Team hat diesen Simulator erstellt, aber nun, wo er da ist, denke ich, zeigt sich, dass er sehr reizvoll ist für viele Personen, ihn auszuprobieren.
Wäre es für Sie beide persönlich auch reizvoll, das in einem vielleicht weiteren Projektkontext weiter mitzuentwickeln? Oder betrachten Sie für sich nach Vigatu das Ganze erstmal in diesem Kontext als abgeschlossen an? Beziehungsweise sind Folgeprojekte geplant?
Ich denke, die Verbreitung ist zum einen sehr, sehr wichtig. Also wir haben es jetzt erstellt und verbessern jetzt dieses Produkt, wollen es aber auch gerne verbreitet sehen. Das heißt, dass es einfach auch viele anwenden und dass es die Weiterbildung bereichert. Das ist so der erste Schritt und daran möchten wir sehr, sehr gerne weiterarbeiten. In zukünftigen Projekten, die wir uns überlegt haben, wäre es sehr spannend, auch auf den individuellen Anwender oder die individuelle Anwenderin einzugehen, um einfach diesen Simulator so umzubauen, dass abhängig vom Lernfortschritt sich der Simulator auf den Lernenden anpasst. Dazu könnte zum Beispiel künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Denn die VR-Brille misst derzeit schon die Bewegungen und damit das Verhalten des Anfängers im Simulator und kann dadurch, das konnten wir bereits zeigen, Anfänger von erfahrenen Untersuchern unterscheiden.
Und tatsächlich, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ja Pneumologie ein weiterer Schwerpunkt wäre, wofür man diese Software vielleicht noch umschreiben könnte. Und da habe ich tatsächlich auch schon die ersten Anfragen gehabt, wo jemand so ein bisschen neidisch in unsere Richtung geguckt hat und gesagt hat, also wenn es nochmal so ein Projekt gibt, dann möchte ich aber bitte, dass das für die Pneumologie erarbeitet wird.
Also in meinem Bereich, in der Gastroenterologie, sehe ich einen großen Bedarf für die Gallenwegsuntersuchungen. Das ist eine Untersuchung, die nicht mehr so häufig stattfindet wie früher, aber eines der Hauptgründe dafür ist, weil sie mit einer hohen Morbidität und Mortalität vergesellschaftet ist. Und sie hat eine sehr flache Lernkurve. Und gerade da ist Weiterbildung sehr wichtig, um einfach zu verhindern, dass gerade bei den ersten Patienten Komplikationen auftreten. Und hier gibt es keine guten Simulatoren derzeit. Und ich denke, mit Virtual Reality könnte man wirklich helfen, diesen Bereich risikoärmer für den Patienten zu gestalten.
Also Bedarfe, Potenziale und auch die Bereitschaft sind durchaus gegeben, höre ich daraus. Was wären denn für Sie beide persönlich Wünsche, wenn es um digital gestützte Kompetenzvermittlung geht in der betrieblichen Ausbildung? Gibt es da bestimmte Aspekte, von denen Sie sagen würden, ja, da müsste man gezielt den Fokus drauf legen oder das würden Sie sich gerne wünschen, stärker vertreten zu sehen?
Zum einen, denke ich, spielen die Arbeitgeber eine wichtige Rolle. Die Arbeitgeber sollten den Personen in Weiterbildung diese Freiräume geben, um auch einfach solche Simulatoren erfahren zu können. Und sie sollten unterstützen, dass strukturierte Curricula für die Weiterbildung umgesetzt werden an den Städten. Das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Schlüssel, dass man neben der Patientenversorgung auch Zeit hat, sich weiterzubilden. Des Weiteren, denke ich, ist es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass solche Projekte erfreulicherweise durch den BMBF, also durch eine öffentliche Förderung, unterstützt werden. Und diese Förderung in unserem Fall läuft aus Anfang nächsten Jahres. Ich denke, da ist es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir auf so eine Förderung angewiesen sind, um die Arbeit zur Verbesserung der Patientenversorgung weiterführen zu können.
Ich glaube tatsächlich auch, dass solche Projekte eben einfach wichtig sind, um die Mitarbeiter so ein bisschen mit in die nächste Generation zu nehmen sozusagen, also die nächste Generation des Lernens. Das ist ja noch nicht überall so, dass wir über Digitalisierung in jeglicher Art und Weise sprechen. Und das ist ja jetzt nochmal ein neuer Schritt sozusagen, in virtueller Realität zu lernen. Und ich glaube auch, dass das die Mitarbeiter dann zufriedener macht. Also wenn der Arbeitgeber einem einerseits die zeitlichen Ressourcen, aber eben auch die materiellen Ressourcen zur Verfügung stellt. Das halte ich für wichtig und das ist eben ungemein wichtig, weil wir Nachwuchsprobleme haben. Wir haben Nachwuchsprobleme sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Bereich und um das Ganze einfach attraktiver zu machen, sind solche Lernformen tatsächlich wichtig und die müssen einfach irgendwie unterstützt werden, weil es doch, Sie sehen ja das multidisziplinäre Team, das wir haben, dann auch einfach ja, zeitliche Ressourcen kosten und natürlich auch personelle Ressourcen.
Frau Dr. Engelke, Herr Dr. Hahn, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die ausführlichen Einblicke in die Projektarbeit und auch die Erkenntnisse und bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Kassier.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
In den kommenden Episoden werden wir uns einige weitere Projekte aus dem Förderprogramm Digitale Medien in der beruflichen Bildung anschauen, in denen bereits mit AR und VR diverse Lehr- und Lernangebote entwickelt worden sind. Alle weiteren Infos zu dieser und allen bisher erschienenen Episoden finden Sie auf www.voraus.de/podcast und www.qualifizierungdigital.de. Wenn Sie außerdem keine Infos mehr zu sämtlichen relevanten Themen aus dem Berufsbildungskontext verpassen möchten, folgen Sie unseren Social-Media-Kanälen auf Twitter und Instagram unter voraus-de.
Vorausgehört ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms Digitale Medien in der beruflichen Bildung.